Du hörst Fotofonie 181, High Noon, Ausgabe 4.
Moin. Norddeutsche gelten ja im Allgemeinen als nicht besonders emotional oder gesprächig. Aber macht euch doch bei der aktuellen Folge einfach selber ein Bild. Yo. Daher präsentiere ich mit viel norddeutscher Begeisterung eure Moderatoren Frank und Dieter.
Vielen Dank, Eik. Ja, das war mit sehr viel norddeutschem Engagement vorgetragen. Passt ja wunderbar in die besinnliche Adventsstimmung. Seit gestern ist ja die erste Adventswoche hier gestartet in Deutschland. Und ja, vielen Dank, Eik, für dein humorvolles Intro. Fand ich sehr lustig. Wir nehmen heute auf am 30.11.2020, so um die Mittagszeit herum. Deswegen heißt die Folge High Noon. Ich habe meinen Latte Macchiato am Start, den ich gerne um diese Zeit trinke. Und damit ich hier nicht so alleine vor mich hinsabbel, ist natürlich wieder Frank Fischer von der FF-Fotoschule hier mit in der Leitung. Moin, Frank.
Moin, Dieter.
So.
Ich fand ja, der Vorspann von dem Eik, der passte besser zum Toten Sonntag. Ich weiß nicht, warum wir das nicht schon vor 8 Tagen aufgenommen haben.
Also,
so von der Stimmung her.
Ja, wollen wir der Wahrheit die Ehre geben? Die Audiodatei liegt schon ein paar Tage hier bei uns.
Ja, ich weiß.
Vielleicht hat Eik die an dem Tag aufgenommen. Das kann sein. Das müsste ich jetzt nachgucken.
Mann, das würde
uns aber von der Sendung abhalten, die ja eh nicht allzu lang werden soll, weil es eine Heinung-Folge ist.
Richtig.
So. Dann, wollen wir gleich mit dem Bringer anfangen, mit so einem richtig Juhu-Thema?
Auf jeden Fall.
Okay, also ich habe einen Presse-Newsletter bekommen von der Kölnmesse. Ich nehme an, du auch.
Richtig.
Da steht drin, dass die Fotokina, also jetzt ganz offiziell, die Fotokina ist bis auf Weiteres ausgesetzt. Wird also nicht stattfinden. Ja, ich habe ein kleines bisschen gestaunt, als ich die Pressemitteilung gelesen habe. Da steht drin, dass auch 2022 keine Fotokina stattfindet. Da habe ich auch gedacht, wow, das ist ja ein bisschen weit in die Zukunft, weil es kommt ja erstmal 2021, wo keine stattfindet. Aber auch schon 2022 wird keine stattfinden und die Formulierung bis auf Weiteres heißt ja auf gut Deutsch auch sonst nie wieder, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, also ich sag mal so, diese offizielle Verlautbarung lässt natürlich eine Hintertür offen.
Klar, so macht man das.
Genau, aber wenn du das so, ja, so macht man das, finde ich persönlich nein. Also entweder Hü oder Hot, würde ich jetzt sagen. Aber wenn du das so ankündigst, hast du auch keine Chance, das jemals wieder stattfinden zu lassen, glaube ich. Also weil, das war ja, der Abgesang war ja vorher schon schlimm. Aber jetzt ist, glaube ich, jedem und dem allerletzten der Branche klar, dass es dieses Event so nicht mehr geben wird. Und so ist es halt.
Ich zitiere mal einen Satz oder beziehungsweise zwei aus der Pressemitteilung, weil ich da gerne Bezug drauf nehmen will. Und zwar steht dort im Originaltext drin. Schon vor der Corona-Pandemie war der Imaging-Markt mit jährlich zweistelligen Rückgängen stark in Bewegung. Die Dynamik hat sich 2020 massiv verstärkt und war zuletzt mit einem Minus im Bereich um die 50% verbunden. Dies hat sich zur Fotokina in jüngerer Vergangenheit stark bemerkbar gemacht. So, da habe ich ein bisschen gekürzt an einer Stelle, weil da standen unnötige Sachen dazwischen. Seit 2014 hat die Kölnmesse gemeinsam mit dem Fotoindustrieverband Konsequenzen aus der rückläufigen Entwicklung des Marktes gezogen.
Ach so?
Seit 2014 haben sie die Konsequenzen gezogen aus der rückläufigen. Erinnerst du dich nicht auch an diese Ansage oder Aussage, die ich in 2018 noch irgendwie im Ohr habe, wo es hieß, wegen der hohen Innovationsdichte soll die Fotokina jetzt jedes Jahr stattfinden und zwar im Frühjahr?
Korrekt. Genauso war die Aussage.
Ist das nur bei mir im Kopf, dass da irgendwie die Schere ein bisschen auseinandergeht?
Nein. Ja, nee, auch ich kriege das nicht so richtig übereinander gelegt, weil 2018 ist zumindest im Zeitstrahl nach 2014, wo sich die Kölnmesse ja mit dem Fotoindustrieverband schon Gedanken darüber gemacht hat. So, und da dachte man, dass jährlich eine gute Idee ist und jetzt glaubt man, dauerhaft aussetzen ist eine gute Idee. Also ich bin da auch ein bisschen baff, aber da stimmen, glaube ich, einfach Zahlen nicht. Und wenn dann Zahlen bei so einem Event nicht stimmen, dann haben wir das auch schon bei anderen Gelegenheiten und anderen Messen gesehen. Ne? Ich sage mal C-Bit. So, dann gibt es das halt einfach nicht mehr. So.
Schade. Es ist wirklich schade. Wie gesagt, wir hatten auch ein paar Kritikpunkte an der Fotokina.
Auf jeden Fall.
Die kann jeder auch gerne nochmal in der Fotofonie 121, glaube ich, war es, nachhören. Und in der 123, glaube ich, haben wir auch nochmal drüber gesprochen, wo es eben um so das Thema ging, naja, die Messe hat sich nicht so richtig als Begegnungsevent verstanden, wo Leute sich treffen, sondern nach wie vor ganz klassisch als Industrieschau irgendwie. Und es gab nie Plätze, wo man sich mal in Ruhe hinsetzen konnte und miteinander schnacken oder eben Podcast aufnehmen und so weiter. Solche Sachen hatten wir eh schon mal angesprochen. Und das wäre natürlich bei einer Neuausrichtung vielleicht ja möglich gewesen zu machen. Gut, die findet jetzt nicht statt, die Neuausrichtung. So, aber als so ein zentraler, wir kommen einmal im Jahr zusammen, Punkt. Oder alle zwei Jahre einmal, besser gesagt.
Ja, sowas ja bis dato.
Fehlt die natürlich so, finde ich, so ein Event.
Ja, also es ist ja natürlich auch, man muss ja ganz klar sagen, die haben sich natürlich auch als Leitmesse der Branche, als weltweite Leitmesse verstanden. Das ist natürlich schwierig. Ich lese natürlich überall, ja, es gibt ja die Fotofestivals und diese kleineren Messen, ich sag mal, P&A und so, ne? Also Foto und Adventure und so weiter. Ich glaube, das kann man damit ganz schwer vergleichen. Das ist schon ein anderes Kaliber gewesen in Köln mit auch internationalem Publikum. So, also vielleicht in den letzten zweimal die stattgefunden haben, nicht mehr ganz so stark, aber wir beide können uns ganz sicher noch an Zeiten erinnern, da war es ganz normal, dass sehr viel internationales Publikum auch da war und auch Aussteller. Das, glaube ich, fehlt in der Branche tatsächlich so ein ganz kleines bisschen. So, und das wird aber natürlich gefüllt werden, irgendwie tippe ich. Also bin ich mir sehr sicher, da wird natürlich, ja, wir sehen ja auch einen Trend bei der hier IFA schon länger, dass auch die versuchen, irgendwie den Imaging-Bereich mit zu catchen. Ne? In Hamburg wird es im September die Fotopia geben, eine neue Fotomesse. Und ich glaube, da wird der Markt einfach aufgeteilt. So, und für mich ist natürlich Hamburg sehr angenehm, ich sage es mal ganz offen. Oh, ja. So ist es ja nicht. Ja, wie viel sozusagen international dann bei solchen neuen Messeformaten da sein wird oder nicht, weiß man nicht. Ich glaube, auch die Fotokina zu Beginn ja einen Moment gebraucht, bis sie so richtig zur Leitmesse der Branche geworden ist. Weil nach dem, was ich so ein bisschen nachgelesen habe in den letzten Tagen dazu, wie das so in den 70ern war und in den 80ern. Aber ja, so ist das halt am Markt. Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Wir haben das so oft gesagt. Und jetzt hat es die Fotokina erwischt.
Jetzt hast du gerade quasi in einem Nebensatz eine neue Fotomesse in Hamburg angesprochen, die Fotopia. Mhm. Also Fotopia. Weißt du darüber schon ein bisschen mehr? Kannst du uns da was erzählen? Ich habe davon auch schon mal gehört, aber ich wüsste jetzt nichts Genaues dazu.
Genau, also ich weiß da ein ganz kleines bisschen mehr natürlich als die meisten, die hier zuhören, sicher nicht. Das ist auch Thema am Mittwoch in einem Nordlicht-Folge auf YouTube. Das können wir euch gleich hinterher nochmal verlinken, aber das wird so ein dreigeteiltes Thema sein, also ein Thema aus Messe, Zusammenkunft und ich komme mal hier, also es gibt dieses Fotopia Summit. Ich habe hier den offiziellen Messe-Prospekt dazu liegen. Mhm. Es gibt Fotopia Festival und es gibt die Fotopia 365. Wo es so um, bei 365 geht es so um, ich sag mal, Industrie und Community. Bei Fotopia Festival geht es um Fotokultur und beim Summit eben um das Miteinander. Und das Ganze findet statt, ich habe natürlich auch ein Datum, September habe ich ja schon gesagt, lass mich kurz gucken, 23. 26. September 2021. Aber wenn ich jetzt sagen würde, ich weiß ganz, ganz viel mehr, dann stimmt das nicht. Ich weiß nur, dass Christian damit in der Organisation, also Christian Popkes mit in der Organisation ist. Ja. Und ich selber habe mit der Hamburg-Messe zur Fotopia noch nicht gesprochen.
Okay, aber September ist ja schon wieder eher auch so ein Zeitrahmen im Kalender, den ich vernünftiger finde als das Frühjahr. Das hatte ich ja auch schon mal klar gesagt. Und dass es in Hamburg stattfindet, kommt mir natürlich ähnlich wie dir von der Anreise her auch sehr entgegen. Das ist schon mal klar.
Ja, klar. Und alles andere, denke ich, muss man einfach sehen. Also das, denke ich, da muss man sehen, wie die Branche darauf reagiert. Natürlich gibt es Umsatzrückgänge, aber ich habe das oft genug gesagt. Ich habe die Umsatzzahlen tatsächlich und die Marktzahlen aus den 70ern und 80ern nicht parat. Aber ich glaube, dass da der Fotomarkt viel, viel kleiner war, weil da haben die Menschen einmal eine Kamera gekauft und dann so schnell nicht wieder. Und da haben auch Firmen stattgefunden, die gab es und da haben auch Events stattgefunden und auch Messen stattgefunden. Und vielleicht müssen wir auch von diesem permanenten Weg des zweistelligen Wachstums jedes Jahr einfach mal sagen, den gibt es jetzt im Moment nicht, in der Branche nicht und vielleicht wäre es auch ganz gut, den wird es an anderen Stellen auch nicht immer nur geben. Vielleicht entwickelt sich das einfach ein kleines bisschen zurück und wird wieder zu einem Event, sage ich jetzt mal. Und das fände ich eigentlich ganz schön.
So, da sind wir bei einem Punkt, der immer wichtiger wird. Also mir persönlich, seitdem ich mehr darüber nachdenke, aber auch, glaube ich, für den Rest der Welt, sie weiß es nur noch nicht und will es nicht wahrhaben, diese Umsatzwachstümer bei Gütern, die verkauft werden, also bei Dingen, bei Zeug, das hergestellt und transportiert und dann abgegeben werden muss, die sind ja eh nicht endlos machbar, weil wir haben die Ressourcen nicht mehr. Punkt. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Du kannst nicht endlos Zeug produzieren und dann hinterher, wenn es alt ist, auf eine Müllhalde kippen. So, das heißt, Umsätze, die mit Dingen gemacht werden, sind eh auf dem absteigenden Ast in meinen Augen. Aber was sich ja prima weiterentwickeln kann, Gut, da kippen wir jetzt ein bisschen Wasser auf die eigene Mühle, aber sind ja Weiterbildung, also Know-how weitergeben, gemeinsam etwas erleben, das, was du Events nennst oder das die Fotoschule ja eben als Fotoreisen ja anbietet zum Beispiel. Da verkaufen wir ja nichts in Form von Sachen, die über den Tresen gehen, sondern wir organisieren eine gute Zeit für alle, die teilnehmen und wir geben unser Wissen weiter in der gemeinsamen Zeit und haben Spaß zusammen. Und ich glaube, das ist auch wesentlich wertvoller, als sich die nächste neue Kamera zu kaufen, ehrlich gesagt. Und wie gesagt, ich bin der Auffassung, wir können auch gar nicht mehr Kameras und Objektive und Speicherkarten und Akkus ohne Ende produzieren und Autos und alles andere. So, das wird eh ein Ende finden. Also auf jeden Fall zweistellige Zuwachszahlen sehe ich da sowieso nicht mehr.
Mhm. So, aber ich glaube, das ist auch etwas, das ist jetzt sehr, 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 sehr schwierig, dass natürlich in so Wohlstandsindustriestaaten wie einem, in dem wir leben, so nach außen zu hängen, das ist uns beiden auch klar. Denke ich, aber das wird wahrscheinlich der Weg sein. Wir müssen halt alle damit leben, dass wir mit weniger auskommen sollten, mit weniger Ressourcenverschwendung. Und durch weniger Ressourcenverschwendung wird es natürlich auch weniger Wachstum bei Unternehmen geben. So. Und ja, und dann muss man eben gucken. Und ich glaube tatsächlich, dass man auf so Messen, wir beide sind uns ja darüber einig, ich habe auch ein YouTube-Video damals dazu gemacht, wir haben lange dazu im Podcast gesprochen. Man braucht wahrscheinlich mehr Event-Charakter, mehr Zusammenkunft, mehr Netzwerken, mehr, ja, mehr Gemeinschaft. Und wenn dabei dann auch noch ein bisschen Produkte vorgestellt werden und verhökert werden können, dann ist das für die Hersteller toll. Gar keine Frage. Aber wo haben wir zwar uns auf der letzten Fotokina mit am längsten aufgehalten? Ich weiß es ganz genau, in Halle 1. Warum? Weil wir da auf dem Olympus Playground vernünftig sitzen konnten, noch ein kleines User-Treffen gemacht haben, weil da die Atmosphäre gut war und man einfach zusammenkommen konnte.
Die Schlange am Getränkestand war nicht so lang, die Preise waren erträglich.
Die Preise auf dem Olympus-Stand waren deutlich erträglicher als bei jeder Messebutze, die da sonst so offen hat und teure Biere und Pommes verkauft und so. Ihr kennt das alles. Und ich glaube, da müssen einfach Messen auch umdenken. So. Und da hoffe ich doch sehr, dass das die einen oder anderen tun. Ich fand so der Fotohafen, der ja auch in Hamburg im Rahmen der O stattgefunden hat und auch wieder stattfinden soll, im März, glaube ich, das ist auf dem Weg schon ganz so gut gewesen. Und wenn man jetzt so eine reine Fotomesse macht, ja, keine Ahnung, ich tippe mal, dass die Messe sich viel Gedanken dazu gemacht hat. Und ich weiß natürlich von Christian, was der so von seinen Erlebnissen auf den letzten Fotomessen woanders so berichtet, wie der das so fand. Und da habe ich so eine Idee, wohin er auch wahrscheinlich mitwirkt, damit die Messe eben anders wird, als man es traditionell kennt. So, und jetzt bin ich ganz gespannt, wie es da im September in Hamburg wird.
Okay, wir freuen uns also auf die Fotopia nächstes Jahr und gucken mal, wie das wird.
Genau.
Ich schätze mal, du wirst sogar einen Teil dazu beitragen, nehme ich mal an, sobald du mehr weißt.
Warte mal, jetzt da stellst du mir eine ganz lustige Frage. Ich gucke hier mal meinen Kalender, weil das ist ja hier immer auch so ein Kalenderthema, wie
ja,
du weißt.
Ja, ja.
23. bis 26. Da bin ich auf alle Fälle gerade aus Georgien zurück. Das heißt, ich bin in Hamburg und wenn ich da was zu beitragen kann und soll und jemand das möchte, dann wird das wohl auch so sein. Und ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass ich so oder so da bin. Und ich will auch nicht ausschließen, dass wir vielleicht auch ausstellen. So, ganz normal. Aber das muss man mal gucken.
Ich gehe davon aus, dass selbst wenn alles von dem nicht eintreffen würde, was ich nicht glaube, ja, würdest du mit Sicherheit ja zumindest konzeptionell schon auch deinen Senf am Anfang dazugeben, indem du ja auch mit Christian sprichst, unter anderem.
Ja, klar, klar. Aber wie gesagt, ich habe mit der Hamburg Messe selber natürlich nicht darüber gesprochen.
Habe ich verstanden.
Und ich fühle mich auch nicht berufen, natürlich jetzt irgendwie der Messe erklären zu wollen, wie man Messe macht. So, das muss ich auch mal dazu sagen. Ja, ich glaube, Christian weiß ziemlich genau, was ich von den letzten Fotokinas halte und wie ich die so empfunden habe. Ich glaube, da ist er sehr aufmerksam immer gewesen, wenn ich da was zu erzählt habe. Und ich habe so im persönlichen Austausch mit ihm ja auch mitbekommen, ihm ging das auf der einen oder anderen Veranstaltung ähnlich, dass er gesagt hat, ja, das ist so weit irgendwie okay, aber eigentlich könnte man dieses, jenes und welches anders machen und damit vielleicht erlebbarer. So. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was daraus wird. Ja, ich versuche dich auf den Laufenden zu halten und die Hörer auch, wenn ich ein bisschen mehr weiß. Viel mehr kann ich im Moment nicht dazu sagen.
Genau, ich habe mal in der Zwischenzeit nochmal geguckt. Also wer von uns nochmal hören will, wie live unser Eindruck war während der Fotokina 2018, da haben wir ja miteinander gesprochen, das ist die Fotofonie 121 mit dem Titel Fotofonie Podcast Meeting 2018. Und da reinspringen nach einer Stunde, 5 Minuten und 10 Sekunden. Da unterhalten wir uns, glaube ich, 6 Minuten lang über Wohl und Wehe, was uns gefallen und nicht so gefallen hat. Und kann man mal nachhören, wenn man möchte, wenn man da geneigt zu ist. Sehr geneigt war der Marc, ne?
Ja, und da haben wir Audio.
Ja.
Audio, ihr wisst ja, dieser Podcast besteht aus Audio. Und der ist besonders schön, wenn Audio von euch dazu kommt.
Genau.
Und Marc hat ein bisschen was uns mitgeteilt zum Thema Amazon-Bilder Backup. Wir hatten das Thema Backuppen von Dateien. Wir haben euch letzte Woche was erzählt zum Thema Google-Fotos, dass man da demnächst nicht mehr einfach seine Bilder hindroppen kann und so weiter. Und Marc hat uns ein bisschen was mitgebracht zum Thema Amazon-Bilder Backup. Mhm. Wollen wir das, was er erzählt, schon vorwegnehmen oder erstmal horchen?
Nö, lass ihn doch mal erzählen, weil du hast schon einiges vorweggenommen. Okay. Sind jetzt ungefähr 2 Minuten 50 Beitrag, den Marc vorbereitet und uns geschickt hat.
Hallo ihr beiden, hier ist der Marc aus Berlin. Vor ein paar Folgen hattet ihr meine Backup-Strategie vorgestellt. Und zwar hatte der Dieter dazu nochmal eine Frage. Diese möchte ich natürlich gerne beantworten und da ihr auch so gerne Audio-Kommentare haben wollt, habe ich mich entschlossen und den Mut gefasst, hier nochmal einen Audio-Kommentar zu hinterlassen. Die Ausgangssituation war folgende, und zwar: Alle Bilder, die ich auf mein NAS schiebe, werden automatisch zu Amazon Drive Cloud gespeichert bzw. hochgeladen. Amazon bietet dabei an, im Rahmen seiner Prime-Mitgliedschaft in unbegrenzter Weise die Dateien zu speichern. Dieter hat sich berechtigerweise gefragt, ob Amazon auch RAW-Dateien als Bilddateien erkennt. Natürlich kann ich nicht von allen RAW-Formaten berichten, aber zumindest kann ich die Aussage treffen, dass die Canon-RAW-Dateien problemlos als Bilddateien erkannt werden. Es gibt anscheinend auch keine Volumenbegrenzung, zumindest kann ich das bei mir noch nicht feststellen. Seit 2 Jahren sichere ich nämlich dort auch alle Dateien, die ich aussortiert habe. Jetzt kommen wir aber zu einem kleinen Problem. Vor ein paar Monaten hat Amazon angekündigt, zum 1. November diesen Jahres die automatische Upload-Funktion zu deaktivieren. Dieses würde natürlich meinen Workflow erheblich einschränken und ich müsste viel mehr manuell hergehen. Allerdings kann ich auch berichten, dass Amazon anscheinend noch nicht diese Funktion abgestellt hat. Mein Synology NAS ladet immer noch fleißig automatisch die Bilder zu Amazon hoch. Eventuell gilt das ja auch nur für neue Verbindungen zu Amazon. Dies kann ich nicht bestätigen, habe es auch noch nicht ausprobiert. Zugegebenerweise möchte ich es auch nicht ausprobieren. Gerne könnt ihr oder auch die Hörer mir noch Fragen stellen zu meiner Backup-Strategie. Ich habe mich in den letzten Wochen, Monaten, Jahren häufig mit diesem Thema beschäftigt. Vor etlichen Jahren hatte ich mal einen größeren Verlust von Bildern und auch im Freundeskreis habe ich immer schon mal wieder gehört, dass Bilder verloren gegangen sind. Deshalb bin ich da ein bisschen penibel oder vorsichtig. Schließlich kann man oft Bilder nicht mehr wiederherstellen und im Gegensatz zu Alben von unseren Eltern können durchaus für immer verloren sein. So, jetzt hoffe ich, der Beitrag war nicht ganz so lang. Vielen Dank an Dieter und Frank für die vielen Folgen.
Ja, vielen Dank, Marc, dir für diesen Audiobeitrag, der einiges nochmal erklärt und klarstellt. Und vielen Dank, dass du die Frage beantwortet hast, ob man bei Amazon RAW-Dateien hochladen kann und ob die dann eben als Bilddateien erkannt und somit kostenlos auch mitgespeichert werden, so wie es das Versprechen von Amazon ja ist, dass man Fotos endlos im Prinzip in den Amazon-Speicher reinschieben kann, wenn man Amazon Prime Kunde ist. Dann möchte ich mich bei dir nochmal persönlich bedanken. Deine Nachricht war zwar länger als 90 Sekunden, aber wenn jemand Erfahrung mit uns austauscht, ist das auch okay. Wenn jemand eine Frage stellt, dann finde ich das immer ein bisschen, wenn das länger als 90 Sekunden dauert, dann weiß man am Ende nicht, was die Frage war. So, aber das war ein Erfahrungsbericht, insofern ist die Länge okay. Was ich aber richtig cool fand, ist, ich habe gemerkt beim Anhören, du hast selber schon geschnitten, einige Dinge vorher. Und das finde ich wirklich sehr zuvorkommend von dir. Ich musste keine Äs oder Huster oder Denkpausen rausschneiden, sondern so wie du das geschickt hast, war das hier sendebar. Das finde ich hervorragend. Vielen Dank, Marc, dafür schon mal, für die ganze Arbeit und natürlich auch für den Inhalt, den du rübergebracht hast.
Perfekt.
So, Fotos können weg sein, ja. Das ist wirklich ein Drama und leider sind Menschen so, wir lernen meistens erst aus Schmerzen. Wenn was weg ist, dann denkt man hinterher darüber nach, wieso ist das weg und was hätte ich vorher tun können. Offensichtlich reicht es nicht, wenn im Freundeskreis sowas passiert, dann hört man sich das an und sagt, ach, das ist ja jetzt schade, tut mir leid für dich. Aber meistens reicht die Motivation dann ja doch nicht, sich ernsthaft hinzusetzen und zu sagen, okay, wie mache ich das jetzt eigentlich besser? Ja. Und wir wissen alle, das ist ein nerviges Thema mit dem Backup, ja. Es ist quasi wie niemand gerne zur Vorsorge zum Arzt geht, aber besser wäre es. So, insofern kann ich das auch nur unterstreichen. Macht es jetzt, kümmert euch jetzt drum, wo noch keine Daten weg sind. Und ich sag mal, so ein iCloud sage ich schon, so ein Cloud-Backup-Dienst wie der zum Beispiel von Amazon, der kann da helfen. Ich möchte nicht sagen, der ist das Gelbe vom Ei, der hat bestimmt auch seine Schattenseiten, aber es ist immerhin schon mal eine Lösung, die man dann haben und benutzen kann. Ansonsten hat Marc das ja gesagt, er kombiniert das mit seinem lokalen NAS. Da findet sein erstes Backup statt und die Offline-Kopie in der Amazon Cloud ist ja sozusagen nur sein Gürtel zum Hosenträger, also das zweite Backup. Das ist auch gut so.
Richtig. So, dann haben wir Fragen.
Ja, der Manfred.
Fragen. Der Manfred hat sich kurz gefasst bei den Fragen.
Richtig.
So wie es sein soll. Das ist sehr schön. Und ich würde vorschlagen, wir starten mal mit der ersten.
Mit der ersten von Manfred, genau.
Hallo Frank, hallo Dieter. Eine Frage zu den Filtern. Wie beschriftet ihr die Filter, damit man sie in der Filtertasche am besten findet? Ich hätte von Brother da so ein Beschriftungsgerät. Da kann ich einen kleinen Streifen vielleicht 5-6 mm hoch mit einer entsprechenden Beschriftung machen und draufkleben. Spricht da was dagegen oder wie macht ihr das?
Erstmal danke für die Frage, Manfred. Ja, ich sag da gleich was dazu, sofort, denke ich. Und dann beim nächsten darf Frank was sagen.
Achso, ich weiß aber auch was zu beschriften.
Ja, okay, cool. Aber pass auf, ich sag was dazu zuerst. Ja. Also ja, genauso mache ich das auch, Manfred. Ich habe auch ein Beschriftungsgerät, wo ich mir kleine Plastikstreifen, die beschriftet sind, ausdrucke und klebe sie auf die Filter. Und zwar natürlich oben oder seitlich ganz stark am Rand in einen Bereich, der ja nie im Bild sein kann, weil er immer so weit im Filterhalter außen stecken muss, damit der Filter ja ringsum lichtdicht abschließt. Also auf eine Stelle, die nicht bildwirksam sein kann. Da klebe ich Beschriftung hin, wenn ich welche aufbringe. Das Zweite, was ich kenne, ist, wenn ein Filterhersteller eine sehr gute Beschriftung schon von sich aus aufbringt, die man gut lesen kann, ja, zum Beispiel hell auf dunkel und nicht, wie es so richtig schön aussieht, hellgrau auf die durchsichtige Stelle lasern. Das macht wenig Sinn, liebe Filterhersteller. Dann muss ich keine Beschriftung aufkleben. Und die dritte Variante, die ich kenne und auch eine Zeit lang betrieben habe und immer noch so eine Mischform mache, ist, man nummeriert die Einschubfächer, man beschriftet die Einschubfächer in seiner Filtertasche entsprechend und muss dann ein bisschen akribisch arbeiten, immer wenn man einen Filter zurückpackt in die Filtertasche, dass man den Filter wieder in das richtige Schubfach reintut mit der richtigen Beschriftung. Da muss man die Filter nicht beschriften. Das ist so mein Angang. So, Frank, du.
Ja, bei mir ist die Filtertasche beschriftet, passen 10 Stück rein und die sind beschriftet und die sind an der Stelle, wo es beschriftet ist. Da habe ich übrigens nicht die Originalzettel vom Hersteller beschriftet, sondern dass ich was Wiederablösbares außen auf die Fahne raufgeklebt, weil manchmal wechselt man auch, ne? Man hat vielleicht, keine Ahnung, ich sag mal, man hat ein Jahr lang Astroklar-Filter benutzt und braucht ihn nicht mehr, dann wird da eine Filterschublade frei und dann kann man das ablösen und das nächste raufkleben, weil man lieber dann, keine Ahnung, Center GND benutzen möchte, da weiß der Geier was. Ne? Bei vielen Rollerfilter ist das sehr sichtbar aufgedruckt, aber tatsächlich auch nicht bei allen. Deswegen bin ich irgendwann dazu übergegangen, nicht mehr nur auf diese Schrift zu gucken, zumal im Dunkeln das auch, egal wie gut das beschriftet ist, schwierig ist. Ich sage das ganz offen so, zum Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, da ist das schwer zu lesen aufgrund der Schriftgröße, die da eingelasert ist. Und deswegen nehme ich jetzt die Option mit, die Filtertasche ist beschriftet. Aber tatsächlich ist es so, man muss ein bisschen aufpassen beim Zurückpacken. Weil manchmal wechselt man ja so on location auch, ich will nicht sagen hektisch, das ist Quatsch, weil das macht bei der Filterflöte keinen Sinn, aber durchaus, dass man sagt, jetzt brauche ich aber hier schnell doch noch den stärkeren GND oder ND oder was auch immer. Dann muss man aufpassen, dass man nicht einfach stumpf den man rausgezogen hat, da reinsteckt, wo man den neuen rausnimmt. Weil dann funktioniert das am nächsten Morgen in keinem Fall. Oder aber, wenn man dann im Hellen wieder ist, also ja mal im Auto sitzt oder sowas, spätestens dann mal einmal schnell reingucken, ist wieder alles noch in der Reihenfolge oder muss ich dann nochmal wieder neu einsortieren.
Ja. Also das Beschriften der Fächer in der Filtertasche ist mit Abstand die eleganteste Methode meiner Meinung nach. Erfordert aber eben sehr konzentriertes, akribisches Arbeiten, dass man die Filter wirklich wieder genau in ihr Fach zurücksteckt, wenn man die Filter nicht beschriften will oder kann. So, also hat alles Vor- und Nachteile wie immer. Ah, wichtiger Tipp an der Stelle noch. Filtertaschen sollten meiner Erfahrung nach im Querformat sein. Nicht, wie sie bisher immer bei fast allen Herstellern angeboten wurden, im Längsformat, also dass sie den langen Schacht runterrutschen bis auf den Boden, sondern die Filtertasche quer, also dass man die am Gürtel haben kann und die langen Filter, also meistens ja die Verlaufsfilter, die so ein bisschen länglicher sind, die liegen quer in der Filtertasche drin. Das hilft auch schon beim Wiedererkennen, weil dann kann man ganz gut durch die Fächer durchblättern, sage ich jetzt mal, oder so mit dem Finger kurz aufhalten und reingucken, dann sieht man, ob man da einen harten Verlauf oder einen weichen Verlauf drin liegen hat. Genau, die Stärke, die erkennt man mit bloßem Auge schlecht. Da hilft tatsächlich die Beschriftung dann. Aber es hilft schon mal für den Überblick, wenn die Filter quer in der Filtertasche liegen. Das ist für mich die Innovation des letzten Jahres gewesen, als ich diese querformatigen Filtertaschen für mich entdeckt habe.
Genau, ich habe die ja jetzt schon ein bisschen länger und mag auch, dass meine Filtertasche so ein gelbes Inlay hat.
Ja, helles Inlay.
Sehe ich den Übergang besser, genau.
Genau.
Und gleichzeitig ist es so, ich habe natürlich die Beschriftung in dieser Filtertasche, also die Sortierung, auch ein bisschen so angepasst, dass es ein bisschen innovativ ist. Ein
bisschen logisch.
Also, oder intuitiv ist, sorry. Ja. Also ich habe eben den schwächsten ND vorne,
ja.
Dann den mittleren,
ja.
Dann den starken ND. Ja. Dann kommen, weiß ich ganz genau, bei mir die soften Verlaufsfilter. Mhm. Dann kommt eine Schublade, wo ein Medium drin ist. Dann kommen die harten Verlaufsfilter. Und hinten ist so ein bisschen Sonderfilterkram, den ich ganz selten brauche. Also ein Astroklar und einen Reverse GND. Die benutze ich eben selten. Die sind ganz hinten. Und ich weiß eben, wo sie stecken. Also auch ohne, dass es beschriftet wäre. Und dadurch, dass ich aber beschriftet habe, stecke ich es auch genau da wieder rein. Also wie gesagt, spätestens, wenn ich es im Hellen mir wieder angeguckt habe. Und das nächste Mal weiß ich, ich packe die Tasche weg und weiß noch nicht, wann ich wieder losgehe. Weil das möchte man nicht morgens mit der Taschenlampe des Handys machen. Das weiß ich ganz genau.
Ja. So, und ansonsten merke ich, wir machen das ähnlich. Ich kann deiner Sortierreihenfolge in der Tasche voll und ganz zustimmen. Das Einzige ist bei mir, du hast es ja jetzt bei den Verlaufsfiltern nach Hard, Medium, Soft sozusagen gruppiert und dann die Stärken jeweils in der Unterkategorie. Bei mir ist es umgekehrt. Ich habe gesagt, okay, ich mache die schwachen Verlaufsfilter als erste Sektion.
Ah, okay.
Und da kommt dann Soft, Medium, Hard. Dann kommt die nächste Verlaufsfilterkategorie, die ist schon etwas stärker von der Dichte her. Ja. Und dann wieder Soft, Medium, Hard, wenn ich das Triple überhaupt davon habe.
Ja.
Oft ist es ja nicht so, dass man von allen Filtern alle Varianten hat.
Richtig.
Ich glaube, selbst unser Nisi-Markenbotschafter hat nicht alle Filter, die es von Nisi gibt, in seiner Tasche oder überhaupt zur Verfügung. Ich jedenfalls habe nicht alle von Haida, du nicht alle von Roller. Und man will das auch gar nicht alles mit sich rumschleppen immer.
Auf keinen Fall.
Man braucht auch nicht alles, ganz ehrlich gesagt. Ne? Haben ist immer besser als brauchen, ja, aber bei den Filtern ist auch irgendwann mal, wenn ich so 5 Kilo Glas am Gürtel habe, ist auch mal Schluss.
Genau so.
Der Manfred hat eine zweite Frage, die zum Thema Filter passt, die kommt jetzt.
Noch eine zweite Frage zu den Filtern. Es gibt hier von Nisi jetzt einen Switch-Filterhalter, mit dem man 2 Verlaufsfilter gegeneinander drehen kann. Habt ihr dazu Erfahrung oder ist das ein Anwendungsfall, der in 3000 Jahren einmal vorkommt? Danke für eure Meinung dazu.
Tja, haben wir dazu Erfahrung? Also praktische Erfahrung habe ich keine dazu.
Du hast nie 2 Verlaufsfilter miteinander kombiniert?
Nee, ich meine zu diesem speziellen Filterhalter, wo man die Verlaufsfilter gegeneinander drehen kann.
Ja, zu dem Halter habe ich auch keine persönliche Erfahrung, aber ich habe tatsächlich auch schon mal mehrere Verlaufsfilter gleichzeitig für eine Aufnahme benutzt.
Ich auch, auf jeden Fall, klar, ganz normal.
So, und ähnlich wie der Manfred das ahnt, würde ich auch sagen, dass die zueinander verdreht sind, kommt eher seltener vor. Also bei mir waren die meistens entweder gleich orientiert oder gegenläufig orientiert. Aber konnten in einem ganz klassischen Halter, der nicht verdrehbar ist, gegeneinander benutzt werden und haben für mich ihren Sinn erfüllt. Ja, es gibt Motivsituationen, wo man gerne die Verlaufsfilter gegeneinander in einen bestimmten Winkel drehen können möchte. Das kommt vor. Finde ich aber wirklich ein Spezialfall. Und soweit ich mich erinnere, wäre es dann auch spielend möglich gewesen, naja, spielend nicht ganz, aber da muss ich konzentrieren, aber den schwächsten Verlaufsfilter, den man benutzen will für dieses Arrangement, den hält man einfach in der Hand für die Aufnahmezeit kurz davor dann mal. Für die paar Mal, wo das Not tut. Wenn du jetzt jemand bist, der mit Filtern engagiert fotografiert und öfter merkt, scheiße, ich stehe immer mit einem Filter in der Hand neben der Kamera, ja, und das ist nervig. Wenn du das öfter machst und merkst, das kommt bei mir öfter vor, ja, dann ist es Zeit, sich so ein spezielles Werkzeug dafür zuzulegen.
Also ich glaube tatsächlich, ich hatte mir den Filterhalter vorher angeguckt, ich glaube die Hauptschwierigkeit wird sein, dass wenn man diese Verlaufsfilter gegeneinander verdreht, also es mag ja sein, keine Ahnung, in der Mitte ist eher so ein dunkel stehender, kegelförmiger Berg so, und rechts und links möchte man ein bisschen abdunkeln, das wäre ja so der klassische Fall dazu.
Ja.
So, dass man trotzdem die Überlappung dieser beiden Filter hat. Und was macht man an dieser Stelle? Also das ist die Hauptfrage, die ich mir dabei stelle. Weil da habe ich dann im Zweifel, sagen wir mal, ich hätte selbst schwache Verlaufsfilter mit nur 3 Blenden Abdunklung, dann habe ich da eine Addition dieser 3 Blenden, also 6 Blenden Abdunklung, wo die überlappen. Deswegen fällt mir wirklich kein richtig guter Praxiseinsatz ein, wo ich sagen würde, da kann man das richtig gut benutzen. Und die paar Male, wo ich sage, die müssen ein bisschen gegeneinander verdreht sein, weil das gibt es natürlich mal, dass man sagt, ah, ich möchte hier den harten Verlauf, den möchte ich gerne auf den Horizont schieben, aber dann hier noch einen soften Verlauf so ein bisschen oben in die Ecke halten, weil da ist gerade noch die Sonne oder irgend sowas. Für die paar Male, glaube ich, tatsächlich kann man es davor halten. Ja.
Gut, dann hoffe ich, dass wir Manfreds Fragen damit soweit erschöpfend beantwortet haben und alle anderen, die sich dafür interessieren, vielleicht auch auf den richtigen Pfad bringen konnten. Wo wir beim Thema Filter sind, wir haben schon länger in unserer E-Mail-Inbox eine Nachricht, eine etwas längere E-Mail von Florian. Er hat sogar schon nachgefragt, ob seine Mail im Spam verschwunden ist. Nein, Florian, tut uns leid, es hat ein bisschen länger gedauert, bis wir die vorgekramt haben, weil so eine längliche E-Mail wie deine, die ist toll mit seinem Erfahrungsbericht und so weiter, aber die müssen wir erstmal umformatieren in so einen, wie soll ich sagen, hier frei vortragbaren Text. Also wir können nicht eins zu eins deine E-Mail vorlesen, das klingt immer blöd, finden wir. Und deswegen hat es einen kleinen Moment gedauert, das aufzubearbeiten und ich versuche es mal wiederzugeben mit meinen Worten, was du geschrieben hast. Also du bedankst dich für unseren tollen Podcast und Tonqualität, finde ich schon mal super, kommt bei mir immer gut an sowas. Kapitelmarken gefallen dir auch, finde ich auch klasse, dass du Kapitelmarken liebst. Ich mache mir da ganz viel Arbeit mit und ich hoffe, die gefallen euch. Aber mal zum Inhalt. Es ging darum, Filterhalter für das Olympus 7-14 2.8 Pro, also das Objektiv, das kein eigenes Filtergewinde vorne hat. Und wo es immer ein bisschen schwierig ist, ordentliche Filterhalter dafür zu bekommen, beziehungsweise man muss dann 150 mm breite Filterscheiben meistens verwenden und so weiter. Du hast hier uns eine Lösung geschickt für 100 mm breite Filterscheiben, die wesentlich handlicher zu handhaben sind und auch preisgünstiger logischerweise sind als die superbreiten mit 150 mm Breite. So, und dazu schreibst du, dass wir das in der Fotophonie 178 angesprochen hatten. Richtig, das ist gut. Hier der Link für alle, die nachhören wollen. Fotophonie 178, da geht es um Filterhalter für das 7-14 von Olympus. Du hast uns geschrieben, dass du zwar kein eigenes 7-14 besitzt und benutzt und betreibst, aber du hast einen Tipp für einen Filterhalter, der dir aufgefallen ist, beziehungsweise du benutzt den auch selber, wie ich im weiteren Text gelesen habe. Es geht um einen Filterhalter von der Firma Handy Filter. Wenn man danach suchen will im Web, muss man H und Y Filter eingeben. Das ist so eine lustige Schreibweise, ne? Das und auf Englisch and zwischen einem H und einem Y ergibt das Wort Handy. Also H und Y Filter gesprochen Handy Filter. Ja. Die Firma bietet einen Filterhalter an, der mit Magneträmchen arbeitet. Und in diese Magneträmchen kann man eben Filter der Größe 100x100 oder 100x150 mm einsetzen. Also es gibt zwei Rähmchentypen, da passen die beiden Standardgrößen für Glasschiebefilter rein, für Plattenfilter. So, es wird von uns auch einen Link geben auf einen Amazon-Artikel natürlich. Wenn ihr den anklickt, tut ihr uns einen großen Gefallen, wenn ihr dann was kauft, weil es ist ein kleiner Affiliate-Link. Das heißt, ihr bezahlt keinen Cent mehr, aber wir kriegen eine kleine Provision von Amazon. Damit unterstützt ihr dann auch die Fotophonie und ihr habt es einfach, wenn ihr auf den Link klickt. So, das schon mal. Also Werbeblock hier für uns. Was kann dieser Halter? Da können bis zu zwei Filter gleichzeitig magnetisch vorne angedockt werden, nenne ich es mal, befestigt werden. Und obwohl es zwei Filter sind und nur 100 mm, hat man trotzdem keine Vignettierung zu befürchten. So zumindest in einem Video auf YouTube dargestellt und gezeigt. Wenn man also Filterscheiben schon hat in dem Format, 100x100 oder 100x150 mm, dann kann man sich von Handyfilter die Magneträmchen kaufen für das Haltersystem. Den Halter an sich muss man natürlich auch kaufen, sonst hat man den nicht, wo die Magnetdinger dran passen, aber man muss nicht unbedingt die Filterscheiben von Handyfilter kaufen, wenn man schon Filter hat. So, diese zusätzlichen Magneträmchen, die man um seine schon vorhandenen Glasplattenfilter rumstecken kann, kosten pro Stück ca. 30 Euro, habe ich mal so geguckt. So, und damit ist es, wenn man keinen Polfilter braucht zusätzlich, ist es wahrscheinlich eine ganz gute Alternative. Und wenn man glaubt, man kommt mit zwei Filtern pro Foto, das man machen will, aus, dann ist eine gute Alternative zum 150 mm Filtersystem. So, und der Florian hat uns geschrieben, er hat Erfahrung mit diesem System. Er benutzt es offensichtlich natürlich nicht am Olympus 7-14, sondern an irgendeinem anderen Objektiv. Und für ihn ist es einfacher, also jetzt ist wirklich sein O-Ton, ist es einfacher als ein Stecksystem zu verwenden. Und man hat durch das vereinfachte Handling, weil man die Scheiben eben nicht in vorgefertigte Kunststoffschienen reinzirkeln muss mit viel Geschick, hat man weniger Fingerabdrücke auf den Glasscheiben. Das kann ich sofort nachvollziehen.
Ja.
Ich finde magnetisch auch cool, muss ich sagen. Lustig. Außerdem, dadurch, dass die Rähmchen ja außen um die Ecken, um die Kanten von so einer Glasscheibe dann drumherum liegen, dienen die quasi als zusätzlicher Schutz für die empfindlichen Glasscheiben. Ja, korrekt. So, wie gesagt, Nachteil ist, die Rähmchen kosten 30 Euro pro Stück.
Ja,
für mich macht es das System dann etwas hochpreisig. Also vor allem, wenn man auch noch die sowieso schon hochpreisigeren Filterscheiben von Handyfiltern mitkauft. Also als Einsteigersystem finde ich es ziemlich teuer. Florian schreibt auch selber, ja, man kann natürlich trotz allem sich nur den Halter und die Rämchen kaufen, auch wenn man einsteigt und die Filterscheiben dann bei Rollei oder bei Haider, wo sie etwas günstiger die Scheiben sind. Trotz allem muss ich sagen, es kommt trotzdem ein Aufpreis von 30 Euro pro Filter obendrauf. Bei jedem Filter, den man benutzen will. Ja. So, und habe ich mal schnell in meine Filtertasche geguckt, wie viele Filter liegen denn da drin, für die ich Rämchen anschaffen wollen würde in so einem Fall.
Ja.
Und dann komme ich für mich auf Zusatzkosten von 210 Euro. Mhm. Allein für die Rämchen.
Ja.
Damit will ich nicht sagen, die sind schlecht. Die sind sogar sehr sexy, wie ich finde. Also magnetische Halterung finde ich eigentlich cool. Mhm. Aber 210 Euro jetzt nochmal investieren und einen neuen Halter, den ich noch nicht habe, ist auch ein Wort irgendwo.
Mhm. So, klar.
So, trotzdem nochmal danke an Florian, dass du das hier erwähnt hast, dass es gibt. Du schreibst, es gibt ein Filterhaltersystem, der nennt sich Handyfilter K-Holder Kit KH100. Da wird unser Amazon-Link hingehen.
Ja.
Da ist sogar ein Drop-In möglich, also sehr ähnlich zu dem Haider M10-Filtersystem, das ich ja präferiere, wegen dieser zusätzlichen Schublade hinten, wo man Rundfilter reinstecken kann. Mhm. Aber genau wie beim Haider-System ist auch bei dem Handyfiltersystem so, dass man diese Drop-In-Filter, diese runden, von Handyfilter kaufen muss, weil sonst passen sie nicht in die Schublade dafür. Das ist herstellerspezifisch gemacht. Und das würde bedeuten, ganz am Ende, wenn man mit dem System vielleicht doch nicht so richtig zufrieden ist und will auf ein anderes wechseln, dann hat man wahrscheinlich ein bisschen Probleme, diese Drop-In-Filter weiter zu verwenden. Oder man muss gucken, dass man sie günstig bei eBay an den Mann kriegt, so nach dem Motto, an die Frau. So, das ist ein bisschen so ein Lock-In-Aspekt an dieser Art. Aber ich mag es. Ich mag es total gern und ich kann mir im Moment nicht vorstellen, wann und wieso ich das M10-Filtersystem austauschen sollte. Auch wenn es keine Magneträmchen hat.
Ja, und beim nächsten Mal, Florian, schick eine Sprachnachricht mit deiner Erfahrung.
Das wäre sehr, sehr schön.
Ja. Die kann ruhig 5 Minuten dauern, wenn das so ein Erfahrungsbericht ist wie dieser. Weil jetzt hat es auch 5 Minuten gedauert, wie Dieter es vorgetragen hat. Und es hat Zeit gedauert, das aufzubereiten. Dann haben wir noch, ich habe noch eine, zwei Meldungen. Wir müssen ganz kurz Danke sagen.
Auf jeden Fall.
Beim Freitag ist eine Bierlieferung angekommen, so ein 6er-Träger Bier. Ich weiß gar nicht, ob wir deinen Namen sagen dürfen, da bin ich jetzt im Moment verunsichert, weil dazu haben wir tatsächlich nicht gesprochen. Aber es ist auf alle Fälle hier angekommen. Vielen, vielen Dank, Bierlieferung. Für den Dieter stelle ich was zurück. Und ich hoffe, dass Dieter uns irgendwann noch mal wieder sehen können für einen Live-Podcast. Zur Weihnachtsfeier wird das ja wohl nichts.
Ja, ich kann mich auch noch mal bei Manfred bedanken für den Adventskalender mit Bier. Ja. Der ist ja schon länger angekommen und ich habe ja auch schon 2 Flaschen getrunken. Da wurde ich ja ein bisschen darauf hingewiesen, dass das ja nicht der Sinn von einem Adventskalender ist, wenn ich den schon vorher.
Richtig.
Also, ich habe mich also zurückgehalten. Aber,
ehrlich? Das hätte ich gar nicht gedacht.
Jetzt ist ja der 30.11., das heißt also.
Ja, morgen geht's los.
Ja, die morgige Flasche ist ja schon. Achso. Die übermorgige
bei mir
auch.
Geht's morgen los.
Ja. Aber ich glaube, so am 4. Dezember, glaube ich, dann darf ich da
also, okay.
Türchen öffnen.
Verstehe. Ja, so vielen lieben Dank dafür. Und dann haben wir noch einen Hinweis. Die Kollegen vom Fotopodcast haben mich auf ihr Weihnachtswichteln aufmerksam gemacht. Und zwar veranstalten die so eine Wichtelaktion. Ihr kennt das vielleicht aus dem Freundes- oder auch Arbeitsumfeld. Da gibt es ja auch manchmal so Wichtelveranstaltungen. Das ist natürlich diesmal in diesem Fall eine, ich sag mal, online stattfindende Veranstaltung mit Versand. Das heißt, du schickst etwas Fotografisches, was zwar funktioniert, aber bei dir eigentlich ein Fehlkauf ist, weil du es nicht brauchst, hin und bekommst etwas anderes, was jemand anders gekauft hat, was funktioniert, aber bei dem Fehlkauf war, zurück. Und Link dazu gibt es hier in den Shownotes. Und schöne Grüße an die Jungs und Mädels vom Fotopodcast.
Ja, genau. Herzliche Grüße auch von mir, Neufi, Michael. Schön, dass ihr mal wieder von euch habt hören lassen per E-Mail. Und wir weisen natürlich total gerne auf eure Aktion hin. Ich sage nochmal eins dazu, was vielleicht nicht jedem gleich beim ersten Lesen so offensichtlich wird. Also man muss was hinschicken und man kriegt dafür was zurück. Mhm. Dafür, dass man was zurückkriegt, muss man allerdings vorab schon mal das Porto entrichten, damit einem was geschickt werden kann, die 5 Euro. Mhm. Das muss auch jedem klar sein, der daran teilnimmt. Ja. Also 5 Euro Porto für euren Kram hinschicken zum Wichteln und nochmal 5 Euro mit in das Paket reinlegen, damit ihr das Wichtel Geschenk zurückbekommt, was für euch dann gedacht ist. Das Ganze funktioniert komplett anonym, weil die Jungs vom Fotopodcast die Organisation und das Verschicken dann übernehmen. Das heißt, keiner weiß, welches Wichtelgeschenk von wem er bekommt. Wie beim richtigen Wichteln ja auch eigentlich.
Richtig.
So, ja, coole Nummer.
Rudi, da haben wir schon wieder, wa?
Ja, wir sind auch schon wieder knapp über der halben Stunde.
Ja, das glaube ich.
Das ist ja
geht knapp bei über eine halbe Stunde. Ich weiß jetzt nicht, ob du mich da nicht anflunkerst, aber ich glaube, wir sind deutlich über der halben Stunde.
Wie beim Keksebacken. Es wird immer ein bisschen mehr.
Richtig.
So.
Sehr schön.
Damit ist der November rum, der Stille.
Ja.
Was nicht rum ist, ist ja leider unser Lockdown-Light oder Teil-Lockdown. Also der stille November war ja das Synonym für diese Anti-Corona-Maßnahme. die meiner Beobachtung nach nicht so richtig so greift, wie sie sollte bis jetzt. Und deswegen wissen wir ja alle, wie es weitergeht. Der Dezember wird auch still. Bis auf Weihnachten. Da macht das Virus Pause, wie wir alle wissen.
Richtig, genau.
Okay.
Ja, wir ändern das nicht. Wir wünschen euch aber trotzdem eine schöne Adventszeit.
Richtig.
Haltet die Ohren steif, zündet eine Kerze an und dann hören wir uns hier bald hoffentlich gut gelaunt wieder.
Richtig, auf jeden Fall gut gelaunt und wir hören uns wieder. Das ist schon mal so sicher wie das Amen in der Kirche, weil wir dürfen ja, wir haben ja keinen Kontakt zu euch, wir senden ja nur. Und das Senden hier, das Ausstrahlen dieser Episode, das erfolgt unter Lizenzbedingungen für alle, die es interessiert. Das ist nämlich eine Creative Commons Lizenz, sodass ihr unseren Inhalt durchaus kostenlos benutzen und weitergeben dürft. Ihr müsst allerdings ein paar Kleinigkeiten beachten. Die Lizenz lautet Creative Commons 3.0 by NDNC. Also ihr nennt uns als Urheber, wenn ihr unseren Content weitergebt. Ihr benutzt das nicht im kommerziellen Umfeld, um irgendwie Werbung reinzuschneiden, davor, dahinter, drumherum, Geld damit zu verdienen mit unserem Content. Und ihr ändert diesen Inhalt hier nicht. Ihr fügt nichts hinzu, ihr lasst nichts weg. Und damit ist dann auch schon alles erfüllt. Ihr müsst uns kein Geld schicken, nur weil ihr das irgendwo jemandem geben wollt oder auf eurer Homepage verlinken wollt. Aber macht es ordentlich im Rahmen dieser Lizenz und dann freuen wir uns alle drüber. Vielen Dank.